Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen. Die Pressefreiheit ist ein kostbares, aber leider auch in vielen Ländern sehr bedrohtes Gut. Darauf macht die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen am Ende des Jahres immer besonders aufmerksam. In welchen Ländern die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende besorgniserregend sind, darüber berichten wir heute in einem kleinen Schwerpunkt. Außerdem haben wir Neuigkeiten aus den USA und der Schweiz. Lassen Sie sich überraschen. Korruption, Geldwäsche und andere illegale Geschäfte, das waren ihre Themen auf Malta. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia. Die 53-Jährige wurde am 16. Oktober vor 2 Jahren bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet. Seitdem laufen Ermittlungen, aber die Familie der Journalistin beschuldigt den Regierungschef von Malta, die Untersuchungen zu verschleiern. Der kündigte zwar seinen Rücktritt für Januar an, aber der Mord beschäftigt trotzdem seit einiger Zeit auch das EU-Parlament. Sie schickte sogar eine Delegation auf die Mittelmeerinsel. Und heute diskutierte das EU-Parlament über den Fall Galizia. Mein Kollege Paul Vorreiter hat die Debatte verfolgt. Herr Vorreiter, wie haben denn die EU-Abgeordneten sich geäußert?
Also mein Eindruck war, dass ein Großteil der Kritik sich schon darauf richtete, wie sich die EU-Mitgliedstaaten, also die anderen neben Malta, zu der Sache verhalten, aber auch die EU-Kommission. Und der Tenor lautete, es gab schon viele Hinweise vom Parlament, dass einiges schiefläuft auf Malta, aber diese Warnsignale wären zu zaghaft angenommen worden von der EU-Kommission. Es hätte zwar einige Vertragsverletzungsverfahren gegeben, zum Beispiel was unausreichende Geldwäscheregeln angeht, aber das alles würde nicht ausreichen, das wäre alles eine Art Klein-Klein. Und da hat man sich eben heute ein starkes Signal gewünscht von der EU-Kommission, quasi die Bedenken des Parlaments jetzt ernst zu nehmen. Und deswegen hat man jetzt eben diese Resolution auf den Weg gebracht, über die ja dann morgen abgestimmt werden soll.
Reagierten die Vertreter der Mitgliedsländer dann eigentlich unterschiedlich?
Also ich finde, man konnte schon so einen gewissen Unterschied sehen, der vielleicht gar nicht so sehr an den Ländern hing, sondern eher an den Parteifamilien. Also es gab eine Art Schlagabtausch, kann man schon sagen, zwischen den christdemokratischen Abgeordneten, die den Sozialdemokraten in dieser Sache vorwarfen, sich nicht klar genug von Joseph Muscat, also dem sozialdemokratischen Premier Maltas, zu distanzieren. Was aber auch in dem Kontext zu sehen ist, dass ja andersherum von sozialdemokratischer Seite oft die Kritik kam, naja, die Christdemokraten, die würden sich wiederum nicht klar distanzieren von Viktor Orban, dem Premier aus Ungarn. Also man sah hier schon so eine Art Bandbreite, konnte man hier feststellen, zwischen einerseits der sehr scharfen Forderung, Muscat müsse sofort gehen, nicht erst im Januar, wie er es selbst angekündigt hat, weil das den Ermittlungen rund um den Mordfall Caruana Galizia im Weg stünde, und andererseits der doch eher sozialdemokratische Fokus, wie ich ihn wahrnahm, dass man grundsätzlich in allen Ländern unabhängig von der Parteifarbe gucken müsse, wie es um die Rechtsstaatlichkeit steht. Und das ist eben die Bandbreite gewesen, die man hier hören konnte. Und da gab es eben unterschiedliche Stimmen jeweils, also abhängig davon, aus welcher Parteifamilie sie stammen.
Und wie steht es um die Pressefreiheit jetzt auf Malta?
Also in dem Entschließungsantrag gehen die Abgeordneten tatsächlich an einigen Stellen sehr dezidiert darauf ein, dass eben auf Malta einiges schief läge. Und zwar, dass zum Beispiel die Familie von Daphne Caruana Galizia, dass sie Hate-Kampagnen ausgesetzt sei, Verleumdungsklagen von Teilen der Regierung, die nicht zurückgezogen würden. Und es wird noch auf ein Ereignis hier eingegangen, was ich ganz interessant fand. Und zwar am 29. November dieses Jahres soll es eine Pressekonferenz gegeben haben im Büro des Premierministers, und dort seien Journalisten daran gehindert worden, zwischenzeitlich das Gebäude wieder verlassen zu können. Und dann noch 2 weitere Indikatoren, die darauf hinweisen, dass es höchste Zeit ist, jetzt ein starkes Signal an Malta zu schicken. Das war zum einen der Civicus Monitor 2019, in dem, wenn es um Malta geht, drinsteht, dass das Umfeld für Journalisten zunehmend feindlich eingestellt bezeichnet würde, vor allem gegenüber denjenigen, die eben über Korruption berichten. Und ein Punkt, das ist der Reporter ohne Grenzen Pressefreiheit, der Pressefreiheitsindex der weltweite, bei dem darauf hingewiesen wird, dass Malta jetzt schon das zweite Jahr in Folge abrutscht, sich in diesem Jahr auf den Platz 77 wiederfindet, was eine Verschlechterung sei, eben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Im Jahr 2017 war man noch auf Platz 47. Also das sind die sogenannten Erwägungsgründe, die quasi begründen sollen, warum es sinnvoll ist, morgen eben diese Resolution gegenüber Malta zu beschließen. Und morgen Mittag ist es dann auch soweit, da wird darüber abgestimmt.
Vielen Dank für diese Einschätzung an meinen Kollegen Paul Vorreiter in Straßburg. Herr Vorreiter hat es eben schon erwähnt, die Reporter ohne Grenzen. Der Bericht wurde heute vorgestellt in Berlin über das Jahr 2019, wie es sich da verhalten hat auf der Erde, wo die dunklen Flecken sind sozusagen. Und mehr dazu hören Sie jetzt von Markus Sambale.
Ins Gefängnis zu kommen, allein wegen der journalistischen Arbeit. Das passiert in China besonders häufig, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen beklagt. Nach der heute veröffentlichten Jahresbilanz sitzen in China im Moment 120 Journalistinnen und Journalisten in Haft, doppelt so viele wie vor einem Jahr. Oft handelt es sich um Bürgerjournalisten, die unabhängige Nachrichten im Internet verbreiten und die verschärfte staatliche Zensur umgehen wollten. Die meisten der in diesem Jahr inhaftierten Journalisten in China gehörten demnach der Volksgruppe der Uiguren an. Dass die chinesische Führung die muslimische Minderheit im Land unterdrückt, zu diesem Vorwurf hatte es erst vor kurzem neue Enthüllungen gegeben. Die vielen inhaftierten Journalisten in China, aber auch in Ägypten und Saudi-Arabien seien ein Beleg dafür, wie die Regime dort die Schraube der Repression weiter anziehen, sagte Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen. Nach seinen Angaben wurden in diesem Jahr zwar deutlich weniger Reporter in bewaffneten Konflikten getötet als davor, doch sei ein Land im Friedenszustand, wie beispielsweise Mexiko, für Journalistinnen und Journalisten genauso gefährlich wie das Bürgerkriegsland Syrien.
Mehr Details über den Bericht von Reporter ohne Grenzen können Sie übrigens auf unserer Seite finden, deutschlandfunk-mediasres.de. Auch in Usbekistan gehörte lange zu den grausamsten Folterstaaten für kritische Journalisten, nachdem sie plötzlich in Gefängnissen verschwanden. Opposition war gänzlich unmöglich, von unabhängigen Medien keine Spur. Nach dem Tod des jahrzehntelang herrschenden Islam Karimov im September 2016 begann jedoch unter dem neuen Präsidenten Mirio Tsevich eine Öffnung. Dutzende politische Gefangene, darunter viele Journalisten, wurden entlassen und mittlerweile entwickelt sich eine engagierte Bloggerszene im Land. Unabhängige Medien seien wichtig, betont der neue Präsident immer wieder. Wie die Situation für Journalisten nun tatsächlich ist, dieser Frage ist Dieter Wulff in Usbekistan nachgegangen.
Meine Seite hat auf Facebook 4000 Abonnenten. Das usbekische Programm von Radio Free Europe dagegen hat etwa 100.000 und auf anderen Wegen nochmal etwa 1 Million Nutzer.
Sagt der Journalist Alexei Volosevich, der in Taschkent eine eigene Website mit Reportagen über Usbekistan betreibt. Seine Website werde bisher von der Regierung nicht als gefährlich eingestuft. Und auch viele andere Internetportale, die jahrzehntelang gesperrt waren, sind mittlerweile für jedermann in Usbekistan aufrufbar. Radio Free Europe bleibt dagegen, wie schon seit Jahrzehnten, blockiert und kann nur über Proxy-Server empfangen werden. Trotzdem spricht Präsident Mirziyoyev immer wieder über die Notwendigkeit unabhängiger Medien. Im September lud er sogar medienwirksam Dutzende internationale Blogger und Influencer für eine Tour durch Usbekistan ein, natürlich mit Selfie-Möglichkeit mit dem Präsidenten. Dass die Situation im Land selber aber immer noch eine völlig andere ist, zeigt das Beispiel von Navozad Oloshushkurova. Die Bloggerin wurde im September verhaftet. Der Protestmarsch hatte keine Genehmigung der Behörden und wurde aufgelöst, erklärt ihr Anwalt Davlatov Umnitbek.
Nur zwei Leute wurden verhaftet, ein Journalist und meine Mandantin. Beide kamen für 10 Tage ins Gefängnis.
Dort reagierte Navosad Olo Shushkurova mit Hungerstreik auf die Verhaftung, was die Behörden wiederum veranlasste, sie in eine psychiatrische Klinik einzuliefern. Ende November wurde ihr Antrag auf Entlassung erneut abgelehnt. In einem anderen Fall rund um den Bürgermeister von Taschkent, Johangir Otoyayev, erregte eine Sounddatei in sozialen Medien erhebliches Aufsehen. In der Tonaufnahme hört man den Bürgermeister, wie er auf Usbekisch und Russisch Journalisten massiv bedroht.
Ich kann euch leicht zu Schwulen machen. Es ist einfach. Ich setze euch in ein Taxi mit einem Schwulen und fotografiere euch.
Homosexualität ist in Usbekistan eine Straftat, aber der Bürgermeister ging noch weiter. Ihr könnt spurlos verschwinden, niemand würde nach euch suchen, hört man ihn wettern. Die Aufnahme war im August entstanden, aber erst jetzt öffentlich geworden. Bedroht hatte der Bürgermeister Journalisten des unabhängigen Internetportals Kun. Im Vorfeld hatte sich ein Geschäftsmann hilfesuchend an das Magazin gewandt, weil ein Bezirksbürgermeister ihn offenbar finanziell betrogen hatte. Die Journalisten begannen also zu recherchieren, erklärt Saferbek Solijonov, der seit 2 Jahren als Journalist und Rechtsanwalt für das Portal arbeitete.
My colleague and his operator.
Ein Kollege und jemand mit einer Videokamera gingen dorthin, um Fragen zu stellen. Denn jede Münze hat ja 2 Seiten. Wir wollten also die andere Seite hören.
Der Bürgermeister aber weigerte sich, die Fragen der Journalisten zu beantworten und demolierte sogar die Kamera. Jetzt erst kam Jangodir Otoyayev, der Bürgermeister der Hauptstadt, ins Spiel. Die Situation eskalierte. Statt zu vermitteln, bedrohte er die Journalisten. Diese hatten das Gespräch heimlich mitgeschnitten und gingen damit zur Staatsanwaltschaft. 3 Monate später tauchte eine gekürzte Version im Netz auf. Wer das Gespräch veröffentlicht hatte, ist unklar. Nach einem weiteren Termin mit dem Bürgermeister hieß es plötzlich auf dem Internetportal von kund.us ohne Absprache mit der Redaktion, alles sei geklärt. Und man forderte alle Journalisten und Blogger im Land auf, das Thema auf sich beruhen zu lassen. Saferbek Solijonov kündigte noch am selben Tag. Vor einigen Jahren wäre das alles sicher nicht öffentlich geworden und er säße jetzt vermutlich im Gefängnis. So gravierend die Vorkommnisse sind, zeigen sie doch auch die Veränderung, meint der usbekische Journalist.
Nach meiner Kündigung hatte ich gleich 35 neue Jobangebote.
Na dann, zurück nach Europa. In der Schweiz gibt es aktuell auch ein Sorgenkind. Aber nicht wegen mangelnder Pressefreiheit, sondern weil dem innovativen Online-Magazin Die Republik das nötige Kleingeld fehlt. Das auf Abo-Basis gegründete Magazin hatte vor 2 Jahren mit reichlich Spenden und zahlenden Abonnenten angefangen und täglich 3 selbstrecherchierte Artikel veröffentlicht. Aber die Zukunft ist ungewiss. Thomas Wagner weiß mehr.
Redaktionsbesprechung auf Schweizerdeutsch.
Und du musst jetzt noch den Binsi machen und die 2 Newsletter.
Ja, der Binsi, die 2 Newsletter.
2 Newsletter meinte ich schon.
Ein ehemaliges Stundenhotel am Rande des Zürcher Rotlichtbezirkes. In den oberen Etagen hat die Republik ihren Sitz. Jenes Schweizer Online-Magazin, das Mitte Januar 2018 zum ersten Mal erschienen ist. Clara Willemer, Mitbegründerin und Verwaltungsrätin des Magazins, spricht mit einem der Korrektoren über die zur Veröffentlichung anstehenden Artikel.
Ein Korrektorat gehört für uns dazu, das ist klar. Die Qualität eines Mediums von Beiträgen zeigt sich auch daran, ob das orthografisch alles stimmt. Wir haben sogar auch noch einen Faktencheck, den wir uns leisten.
Erklärt Christoph Moser, Chefredakteur und Mann der ersten Stunde bei dem Schweizer Online-Magazin, bei dem so vieles anders ist als bei anderen klassischen Medien. Hier der Verzicht auf Werbung, da der Anspruch, in den bis zu 3 Artikeln pro Tag hintergründige und investigativ recherchierte Inhalte zu bieten. Mit diesen Vorgaben ist die Republik im Januar 2018 an den Start gegangen. 240 Schweizer Franken, etwa 220 Euro, kostet ein Jahresabo. Und der Verkauf lief anfangs gut. 20.000 zahlende Leser im ersten Jahr, das schien eine vernünftige Grundlage. Über 60% erneuerten ihr Abo in 2019. Nur die Republik tat sich schwer, im Laufe des Jahres neue zahlende Leser hinzuzugewinnen. Clara Willemme.
Jetzt das Problem, das wir haben, ist, dass wir während des Jahres 2019 nicht so stark wachsen konnten. Und deshalb haben wir jetzt diese Aktion lanciert.
Eine Art Rettungsaktion. Denn bei 29 Vollzeitstellen und einem Etat von 5,6 Millionen Franken, das sind um die 5,1 Millionen Euro, hat sich eine Deckungslücke von etwa 1,5 Millionen Franken ergeben. Das hat die Republik ganz deutlich nach außen kommuniziert, mit einer Mitteilung in eigener Sache.
Wo wir halt sagen, hey, wir legen alle Fakten auf den Tisch, wir sind sehr transparent. Wenn sich diese Entwicklung einfach fortsetzt, sehen wir nicht, dass wir finanziell das nächste Jahr überleben können. Und deshalb sagen wir jetzt, so schaut's aus. Aber Leute, wenn viele von euch erneuern, wenn es uns braucht, wenn wir die Unterstützung hinbekommen, dann sind wir danach wieder auf einem guten Weg, um langfristig selbst tragend zu werden.
Immerhin, dieser Appell vor etwas über einer Woche hat nicht nur viele der angestammten Abonnenten aufgerüttelt, so Mitbegründerin Clara Willemann.
Im Nachgang zudem haben wir über 500 neue Mitglieder und Abonnenten gefunden und viele haben schon frühzeitig ihre Mitgliedschaft erneuert. Das heißt, Stand jetzt sind die Signale, die wir bekommen, extrem positiv. Die Frage wird wahrscheinlich sich bis März hinziehen. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht?
Und so hat für die Republik eine Zitterpartie begonnen. Letztlich heißt es bei der Redaktion, gehe es um die Frage, besteht tatsächlich Bedarf an einem werbefreien, rein leserfinanzierten, kritischen Online-Magazin oder nicht? Chefredakteur Christoph Moser hat diese Frage für sich eindeutig mit Ja beantwortet, auch vor dem Hintergrund angekündigter Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen bei den meisten klassischen Schweizer Medien. Zu all diesen Modellen sei die Republik eine Art Gegenentwurf.
Das ist ein Kontrapunkt. Das ist einer der Gründe, warum es die Republik gibt. Wir sehen uns als kleines Rettungsboot, das schon da ist und ein paar Dinge anders machen will und eben auch den Leuten nicht irgendwie Sand in die Augen streuen und sagen, man kann Journalismus auch mit halb so vielen Leuten machen und ohne Faktencheck und ohne Korrektorat.
Will heißen, ein Absenken der Qualitätsstandards, Stellenstreichungen gar in größerem Stil, kommen für das Team der Republik als Ausweg aus der finanziellen Krise nicht in Betracht. Ebenso wenig erwägen die Macher, zukünftig doch noch Werbung einzupflegen, um das Finanzloch auf diese Weise zu stopfen. Kommt nicht in Frage, sagt Chefredakteur Christoph Moser.
Also ganz wichtig ist ja bei uns, dass wir werbefrei sind und deshalb keine Klickwirtschaft machen müssen. Das heißt, wir können auch Themen angehen, die jetzt vielleicht nicht auf Anhieb wahnsinnige auf Interesse stoßen und gleich herumgereicht werden, was natürlich schon ein Ziel ist, aber wir sind nicht wirtschaftlich darauf abgestützt. Wir können unsere Journalistinnen und Journalisten zum Teil 2, manchmal auch 3 Monate hinter ein Thema schicken.
Chefredakteur Christoph Moser und Verwaltungsrätin Clara Willemer sind sich sicher, dafür werden auch in Zukunft genügend Leser bereit sein, Geld zu bezahlen. 240 Franken pro Jahr.
Ich bin enorm optimistisch.
Wir glauben auch, dass die Schweiz dieses Magazin braucht. Wenn dem nicht so ist, dann werden wir das jetzt erfahren.
Der Optimismus bleibt bei den Kollegen. Aus den USA ist man ja an Superlative gewöhnt. Jetzt sorgt dort ein Mega-Zusammenschluss zweier Medienunternehmen für Schlagzeilen. Der größte Zeitungsverlag der Vereinigten Staaten heißt Gannett. Insgesamt 260 Zeitungen gehören in sein publizistisches Imperium. Darüber freuen sich natürlich nicht alle. Sinje Stattlich über das Kräftemessen auf dem US-Medienmarkt.
Es ist der mit Abstand größte Zeitungsverlag der USA, der gerade entstanden ist. Fast jede fünfte Tageszeitung im ganzen Land wird von dem neuen Gannett herausgegeben. Der Zusammenschluss von Gatehouse mit Gannett diene dem Qualitätsjournalismus, sagte Geschäftsführer Mike Reed im August in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, um dann vor allem über Geld zu sprechen.
Wir haben hier die großartige Möglichkeit, Werte für die Aktionäre zu schaffen, und zwar durch signifikante Kosteneinsparungen. Wir denken an 275 bis 300 Millionen Dollar jährlich für das neue Unternehmen. Und wir erwarten den Großteil dieser Synergien schon in den ersten 24 Monaten nach dem Zusammenschluss zu schaffen.
Die Medienforscherin Clara Hendrickson vom Think Tank Brookings in Washington befürchtet, dass diese Zahlen für Journalisten bei Gannett nichts Gutes bedeuten.
Both Gannett and Gatehouse have a reputation.
Sowohl Gannett als auch Gatehouse haben den Ruf, Reporter und Redakteure zu entlassen. Schon vor der Fusion hatte Gannett geplant, die Budgets für die Redaktionen für 2020 zu kürzen. Das neue Gannett wird bestimmt durch die Zusammenlegung von Personalabteilungen, Druck und Marketing Einsparungen machen. Aber wenn der Geschäftsführer von Gannett sagt, dass sie bis jetzt keine Entlassungen von Journalisten planen, halte ich das für unwahrscheinlich, wenn man sieht, wie viel Geld sie quasi über Nacht einsparen wollen.
Andrew Pantazi hat solche Einsparungen bei Gatehouse aus nächster Nähe erlebt. Er ist seit fast 7 Jahren Reporter bei der Florida Times Union in Jacksonville. Im lokalen Radiosender WJCT schildert er seine Befürchtungen.
Vor 2 Jahren wurde unsere Zeitung von Gatehouse gekauft. In diesen 2 Jahren ist unsere Belegschaft in der Redaktion von 62 auf 29 Mitarbeiter geschrumpft. Unsere Leser sagen uns, dass die Zeitung immer dünner wird. Wir können einfach nicht mehr alle Themen besetzen. Jetzt verspricht Gannett $300 Millionen Einsparungen. Wir haben Angst davor, was das bedeutet.
Die Geschäftsstruktur und die Finanzierung des Deals sind kompliziert. Das neue Gannett wird von einer Investmentgesellschaft kontrolliert, die wiederum zu dem japanischen Riesenkonzern Softbank gehört, der in der Vergangenheit durch verschiedene waghalsige Investments aufgefallen ist. Das Geld für die Übernahme leiht sich New Media Investment zu extrem hohen Zinsen bei einem Finanzinvestor. Ein riskantes Konstrukt, sagt Bernard Lanzer, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft.
Die Hedgefonds kaufen sich in die Zeitungsbranche ein, weil sie sie als eine notleidende Industrie sehen. Und dann investieren sie nicht in den zukünftigen Journalismus, sondern versuchen 20% Profit herauszuziehen und beschleunigen damit den Niedergang der Zeitungen. Es gibt die allgemeine Annahme, dass das Internet die Zeitungen sowieso tötet. Und ich glaube, die Hedgefonds benutzen diese Annahme als Vorwand. Eigentlich beschleunigen sie selbst mit ihrer Profitgier das Zeitungssterben.
Es ist ja längst eine Binsenweisheit. In den USA stecken viele, vor allem lokale, Zeitungen in der Krise. Die Leser und die Anzeigen sind ins Internet gewandert, die Einnahmen dort noch längst nicht so hoch wie früher im Print. Kleine, unabhängige Lokalzeitungen werden aufgekauft oder müssen schließen. Und die Entwicklung bei Gannett könnte zur Verschärfung dieser Krise beitragen, sagt Clara Hendrickson.
Since 2004, over 2000 newspapers in the US have disappeared.
Seit 2004 sind über 2000 Zeitungen in den USA verschwunden. Heute leben über 65 Millionen Amerikaner in sogenannten Nachrichtenwüsten. Das sind Gegenden, in denen es nur eine oder gar keine Lokalzeitung gibt. Die Zahl der angestellten Journalisten hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Und das hat politische Auswirkungen. Wir haben festgestellt, dass die Menschen an Orten, an denen es keine Lokalzeitung gibt, bei der letzten Wahl dazu tendiert haben, Donald Trump zu wählen.
Und der Trend zu noch mehr Konzentration auf dem Zeitungsmarkt geht weiter. Hinter den Kulissen sollen schon die nächsten Zeitungsverlage, Tribune und McClatchy, über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Timo Hölscher. Ich bin Lokalredakteur der Allgemeinen Zeitung der Lüneburger Heide in Uelzen. Unser Top-Thema in der morgigen Ausgabe ist ein Problem eines Abfallentsorgungsunternehmens bei uns im Kreis. Und zwar, es geht um die Blaue Tonne. In die Blaue Tonne darf man ja Altpapier, Pappe und solche Dinge einwerfen und leider halten sich viele Uelzener nicht daran, sondern werfen dort alles Mögliche rein, gefunden worden, also sogar tote Hühner. Ja, und das erschwert es der Firma, das Ganze dann weiter zu verwerten. Und ja, die AZ berichtet morgen darüber.
Weihnachten steht vor der Tür und der Büchermarkt hat heute Schmökerempfehlungen für Sie. Viel Freude dabei. Und für Medias Res sagt Tschüss am Mikrofon Bettina Köster.